Beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir mit den Rechnernetzen angefangen haben. Und zunächst war ja der Punkt, dass wir uns angeschaut haben, das drahtgebundene lokale Netz, nämlich hier, das nach dem Verfahren des Ethernet arbeitet und wo also hier das Zugriffsverfahren nach dem CSMA-CD-Verfahren verläuft. Das heißt also, bei dem drahtgebundenen hat man hier die Drahtverbindung, nämlich hier den Bus. Ursprünglich war das ein Koaxialkabel, so wie Sie es vom Fernsehen her kennen. Später mit dem Hub haben Sie dann ein normales Telefonkabel. Der Punkt ist aber hier, dass diese Leitung hier, die wird von allen angeschlossenen Rechnern gemeinsam benutzt. Und dadurch, dass sie hier ein gemeinsames Medium haben, muss man natürlich differenzieren, wer darf jetzt übertragen und wer muss unter Umständen warten. Nämlich, wenn Sie hier mehrere haben würden, die gleichzeitig übertragen würden, dann überlagern sich die Signale und dann kriegen Sie kein korrektes Signal beim Empfänger mehr an, sondern das Ganze ist alles nur mehr komplett verfälschte Information oder nicht mehr reale Information. Man schaut also hier nach, überträgt gerade einer, wenn keiner überträgt, dann versucht man es, aber gleichzeitig hört man mit, ob die Daten dieselben sind, die hier übertragen werden. Wenn sie dieselben sind, dann ist alles okay. Und wenn aber hier die Daten nicht identisch sind, dann weiß man, dass eine Überlagerung stattgefunden hat. Dann stoppt man die Übertragung und wartet eine zufällige Zeit und versucht es dann nochmal. Der Punkt ist so, bei dem drahtlosen oder beim WLAN hat man dieselbe Situation, nämlich Sie haben ja mehrere Rechner, die übertragen über ein gemeinsames Medium. Das gemeinsame Medium ist hier die Luft. Und wenn Sie also hier mehrere Rechner da dran stellen und die würden beliebig übertragen, dann würden sich da auch die Signale überlagern und der entsprechende oder die entsprechenden Empfänger würden inkorrekte Signale erhalten. Deshalb braucht man etwas Ähnliches, was wir bereits beim Festnetz hatten. Und es ist aber so, dass hier dieses CSMA-CD relativ träge ist. Und deshalb hat man sich überlegt, man möchte hier was Alternatives, was sehr viel effizienter und flexibler ist. Speziell effizienter. Und da kam man also hier mit dem Carrier Sense Multiple Access, das ist genau dasselbe, aber hier, wir machen keine Collision Detection, sondern wir machen sozusagen Collision Avoidance. Man versucht, Kollisionen zu vermeiden. Alle Rechner in dem WLAN übertragen auf der gleichen Frequenz. Das heißt, es kann also hier zum Beispiel die 2,4 Gigahertz sein. Und da hängen also hier einerseits natürlich die Rechner dran und andererseits natürlich ja die Basisstation, die typischerweise, wenn sie dann ins Weitverkehrsnetz geht, dann mit einem Festnetz mit den entsprechenden Gateways kommuniziert. Der Ablauf des Verfahrens ist jetzt ähnlich, aber durch das Collision Avoidance gibt es natürlich leichte Unterschiede. Hier, wenn also hier der Computer 1 an den Computer 2 was schicken möchte, dann überprüft er zunächst, ob hier ein anderer Rechner gerade sendet. Das merkt er natürlich in der Luft, wenn er Signale empfängt. Und wenn also hier nichts passiert ist, das heißt, wenn er nichts feststellt, dann schickt er eine Steuernachricht. Und die Steuernachricht ist sehr kurz. Also hier, die ist sehr kurz. Und das sind also nicht die Daten, die man übertragen möchte, sondern nur eine Steuernachricht und die beinhaltet auch die Länge der zu übertragenden Nachricht. Also hier Länge der zu übertragenden Nachricht, der zu übertragenden Daten, sagen wir mal so. Und mit dieser Steuernachricht wird also hier der Übertragungswunsch kundgetan. Und diese Steuernachricht ist natürlich an den Computer 2 gerichtet, wird aber auch von den anderen entsprechenden Rechnern empfangen. Jetzt ist so, wenn der Rechner 2, jetzt gehen wir einfach mal so, dass alles normal abläuft, ohne irgendwelche Kollisionen oder irgendwelche Probleme. Der Rechner 2 empfängt es, antwortet mit einer weiteren Steuernachricht an den Computer 1, dass er bereit ist. Und diese Antwort, Steuernachricht, wird natürlich auch von allen anderen empfangen und kann und wird auch interpretiert, und zwar als Antwort auf eine Anfrage. Und jetzt ist so, dass alle anderen Rechner, die warten, bis die Übertragung jetzt hat von den Daten beendet ist. Also hier Nachricht, Übertragung der Daten, bis das beendet ist. Die wissen natürlich auch, wie lang diese Nachricht ist, wie lang die Datenmenge ist, weil das steht ja in der Steuernachricht drin. Und die wissen genau, wenn also hier die Übertragung abgeschlossen ist, dann könnte beispielsweise der Computer 3 jetzt hat an Computer 4 eine Steuernachricht schicken, er möchte gern Daten von da nach da übertragen. Aber er würde zunächst warten, bis hier die Übertragung der Daten abgeschlossen ist. Und aber wir haben jetzt immer noch die Situation, nämlich, ich habe genau dieselbe Probleme wie beispielsweise bei dem Draht. Wenn die entsprechenden Rechner ein Stück weit entfernt ist, dauert es natürlich eine Zeit, bis sich die Signale ausdehnen. Und da kann es also passieren, dass der hier eine Steuernachricht schickt und gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig schickt der hier eine Steuernachricht, weil er möchte beispielsweise an die Basisstation Daten übertragen. Und was man jetzt natürlich hat, man hat hier eine Kollision bei den Steuernachrichten. Und da habe ich jetzt wieder eine Überlagerung und das kann ich aber erkennen, dass hier eine Überlagerung stattfindet. Und in dem Sinne würden dann natürlich hier Computer 1 und Computer 4 aufhören, die Steuernachricht zu schicken, würden dann wieder sozusagen eine beliebige oder eine zufällige Zeit warten und würden es dann nochmal versuchen. Der wichtige Punkt, den man jetzt hier hat, die Kollisionen treten nur bei Steuernachrichten auf. Also hier Kollisionen nur bei Steuernachrichten. Aber Steuernachrichten sind sehr kurz. Und das heißt natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, als wie damals, als man beim Festnetz uns das angeschaut hat, wo wir ja die entsprechenden Daten gleich geschickt haben. Und die Daten können natürlich relativ umfangreich sein. Und da kann es natürlich passieren, dass eine Überlagerung stattfindet oder eine Kollision. Hier kann es sein, bevor der überhaupt seine Steuernachricht dann rausschickt, hat der seine kurze Steuernachricht schon gesendet. Und es sind im anderen Fall bei den Daten, können das 8000 Byte und mehr sein. Hier kann man sagen, das sind vielleicht sind insgesamt weniger als 100 Byte, die hier übertragen werden. Und der Punkt ist so, da kann man das Ganze tolerieren, wenn eine Kollision auftritt, weil es tritt dann noch keine Verfälschung von den Daten ein. Und die Problematik wäre ja nur, wenn Sie sagen, Sie übertragen 8000 Bit oder Byte, können wir jetzt Byte hernehmen, Sie übertragen 8000 Byte und bei den Byte, sage mal bei 7000, tritt eine Kollision ein. Das heißt natürlich, oder merken oder stellen Sie eine Kollision fest. Die Kollision kann ja schon früher eingetreten sein, dann würde das bedeuten, Sie müssen die anderen 7000 nochmal neu übertragen. Hier müssen Sie die Steuernachricht neu übertragen, das ist aber relativ überschaubar. Und wenn also hier der Computer 1 fertig ist mit seinen Daten, dann können effektiv die anderen übertragen. Und das ist so das Verfahren, das Sie beim WLAN haben, das Sie ja hier am WZW installiert zur Verfügung gestellt haben. Das nächste, was hier in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist, ist so die Vernetzung von Automobilen. Das Ganze ist momentan noch eher so in der Testumgebung und es gab so zwischen 2005, 2010 hatte man ja überlegt, die Kommunikation der entsprechenden Fahrzeuge untereinander über UMTS und damit über Mobilfunkanbieter zu machen. Hat sich aber herausgestellt, dass das relativ langsam ist, weil sie müssen ja immer über eine zentrale Stelle gehen und die zentrale Stelle schickt die entsprechende Information wieder raus zu den Fahrzeugen. Und das Zweite ist natürlich so, dass das Ganze mit dem Faktor verbunden ist. Weil Sie haben ja jetzt einen Mobilfunkbetreiber dazwischen drin und der möchte natürlich Geld sehen. Und jetzt hat man sich überlegt, dass man hier nicht UMTS verwendet, sondern man verwendet WLAN-Technologie. Das ist eine etwas abgewandelte Technologie, also ist relativ ähnlich zu dem, was Sie auch für die Laptops verwenden. Aber es gibt leichte Abwandlungen mit den unterschiedlichen Frequenzen und leichte Änderungen vom Protokoll. Aber im Prinzip basiert es auf demselben Prinzip oder auf derselben Methodik. Und da geht es halt jetzt darum, dass die einzelnen Fahrzeuge untereinander über WLAN-Technologie kommunizieren mit dem abgewandelten WLAN. Und da kann es halt passieren, dass ich ja mit dem WLAN erreiche ich ja immer nur immer nur bestimmte Fahrzeuge in der Umgebung. Weil Sie kennen es ja ähnlich, Sie haben ja so eine relativ beschränkte Ausdehnungsmöglichkeit. Und da gibt es halt jetzt die Möglichkeit auch, dass sich diese Nachrichten ausbreiten, und zwar dadurch, dass man sagt, also hier, das Ganze wird an den Rechner geschickt, der nimmt die Nachricht und breitet sie zu den nächsten wieder aus. Das heißt also, man hat mehr oder weniger die entsprechenden Fahrzeuge, verwendet man auch als Router. Also jeder Fahrzeug wird zu einem Router. Wichtig bei dem ganzen Ansatz ist hier, man hat sogenannte Ad-Hoc-Netze. Und Ad-Hoc-Netze bedeutet, dass sich die Netze dynamisch konfigurieren. Das heißt also, Netze konfigurieren sich dynamisch. Und weil Sie haben ja hier die Situation, die Fahrzeuge sind jetzt in der Nähe, also gehören sie zum Netz. Aber die Fahrzeuge, der fährt in die Richtung, die fahren in die Richtung. Das heißt, sie verlassen ja den Bereich und damit verlassen sie auch dieses Ad-Hoc-Netz. Also man hat hier mehr oder weniger sozusagen ein Netz, das sich dynamisch konfiguriert. Das ist nicht genau dasselbe wie das DHCP. DHCP bedeutet, wenn Sie mit einem Laptop in die Nähe von der Basisstation kommen, Sie wollen sich anmelden, wo Sie dann die entsprechende dynamisch eine IP-Nummer, eine IP-Adresse bekommen, die Sie dann für die Kommunikation auch verwenden. Sondern hier ist so, hier gibt es überhaupt keine Netzinfrastruktur, sondern alle Komponenten vom Netz sind hier beweglich. Und wir kommen danach noch, dass es doch ein paar Infrastrukturpunkte heute gibt. Aber hier das reine Ad-Hoc-Netz, da haben Sie keine entsprechenden festen Teile, sondern anders ist mobil. Also hier dieses mobile Ad-Hoc-Netz. Was können Sie damit machen? Sie können natürlich sagen, wenn der hier was feststellt, der könnte beispielsweise sagen, okay, hier ist eine Gefahrenstelle und ihr transportiert es weiter an alle anderen Rechner, die in die Richtung fahren. Und da kann es natürlich auch so sein, dass man hier die Situation hat, ich habe hier ein Fahrzeug, der informiert den, der fährt ja in die Richtung und der kann das natürlich auch zu nachfolgenden Fahrzeugen in die Richtung kommunizieren. Das heißt also, die Kommunikation findet nicht nur auf der eigenen Fahrbahn statt, sondern findet auch in der Gegenrichtung statt. Das heißt also hier, diese Rechner können Informationen mitnehmen, die hier relevant ist und dann entsprechend dann nachfolgende Informationen auch mitteilen. Und das kann zum Beispiel so interessant sein bei Stauinformationen. Was ja oft passiert, Sie kriegen die Stauinformationen, stehen im Stau drin und sagen sich, naja, so what? Das heißt, das weiß ich jetzt auch, dass ich im Stau drin stehe. Und, oder das Problem ist so, dass Sie bereits auf der Richtung in die Richtung zu dem Stau sind. Sie fahren auf der Autobahn, aber es gibt keine Ausfahrt mehr, wo Sie rauskommen. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit mehr, einen alternativen Weg zu finden. Interessant wäre es, wenn Fahrzeuge in der Gegenrichtung kommen und Ihnen sozusagen mitteilen, wie die aktuelle Stausituation ist. Weil wenn Sie den Radio immer anschalten, haben Sie typischerweise eine Zeitverzögerung von 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Und Sie haben auch eine Zeitverzögerung, wenn Sie in Google Maps die Verkehrslage sich anschauen. Das stimmt nicht immer hundertprozentig. Und in die einen oder anderen Richtung ist so, dass sich entweder der Stau schon abgebaut hat, der ist gar nicht mehr da, in Google Maps ist er noch drin, bei BR5 ist er noch drin oder je nachdem ist überall der Stau noch da, aber im Grunde genommen ist keiner mehr da. Da wäre es interessant, schon von solchen Fahrzeugen in der Gegenrichtung die Information mitzubekommen. Parkplatzinformation. Gesuchtes Gut in den Städten. Einer fährt aus dem Parkplatz raus, macht eine Parklücke frei. Diese Information wird an sich anderen mitgeteilt. Sie bekommen die Information. Gut, Sie haben natürlich die Situation, mehrere Fahrzeuge, sage ich mal, stürzen sich auf diesen Parkplatz, der da gerade frei wird. Mit dem muss man leben. Aber es gibt auch Sperrung von Straßen, Gefahrenstellen. Da gibt es eine ganze Menge an Informationen, die man sozusagen in Echtzeit oder Realzeit austauschen kann. Sie können aber auch mit festen Stationen kommunizieren. Das heißt also hier mit einer Tankstelle. Und die Tankstelle verbreitet ihre aktuellen Preisdaten. Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie da jetzt zum Tanken fahren oder nicht. Oder Sie fahren beispielsweise an einem Museum vorbei, sendet Informationen zur Ausstellung. Oder Sie fahren am Gasteig in München vorbei, die sendet, was heute Abend an Musikveranstaltung ist und sendet dazu zusätzlich Informationen über den Künstler oder die Gruppe. Und diese Information, das heißt also, kriegen Sie automatisch halt mitgeteilt, wenn Sie da gerade vorbeifahren. Deshalb hat man im Grunde genommen, kann man unterscheiden zwischen Car-to-Car, das ist das Ursprüngliche, was sich aufgezeichnet hat, Car-to-Infrastruktur, das heißt also hier, Sie haben hier Infrastruktur wie Tankstellen, Museum, Shops etc., die eigentlich dann diese Daten verschicken, oder auch Car-to-Home, Sie sind zu Hause und es werden automatisch Musik oder was auch sonst für Sie Interessantes runtergeladen in Ihr Fahrzeug. Und was auch vielleicht noch ganz gut interessant wäre, Car-to-Infrastruktur, wenn Sie sozusagen hier stehen an der Ampel, die Ampel schickt Ihnen, in wie viele Sekunden sie umschaltet. Sie können in der Zwischenzeit, können Sie Ihre E-Mail lesen. Im anderen Fall haben Sie immer das Problem, wenn Sie was anschauen, Sie wissen ja nie genau, wann sie umschaltet. Sie sind ständig immer am Schauen, wird es jetzt grün oder Sie kriegen von hinten das Hubkonzert, dann wissen Sie genau, okay, das Ganze ist jetzt grün, jetzt soll ich doch wieder wegfahren. So kriegen Sie es mit und der sagt Ihnen in 35 Sekunden oder in 50 Sekunden, wechselt er die Farbe von rot auf grün und da können Sie automatisch, kann er Ihnen die E-Mail ausschalten und kann sie mehr oder weniger halt wieder fahrbereit schalten. Gut, wichtig, was hier eine Rolle spielt, sind die Standards, weil Sie wollen ja auch Fahrzeuge haben von unterschiedlichen Herstellern, dass nicht nur BMW mit BMW und VW mit VW spricht, sondern jeder mit jedem. Dann brauchen Sie, oder das ist auch ein Punkt, die Anpassung der Standards. Drum hat man nicht das normale WLAN hergenommen, weil, denken Sie dran, in der Stadt haben Sie weniger ein Problem, weil da fahren ja die Fahrzeuge relativ langsam aneinander vorbei. Schauen Sie sich die Autobahn an, der fährt mit 100 in der Richtung, der mit 100 in der Richtung. Das heißt, Sie haben eine Geschwindigkeit von 200 und Sie haben eine relativ kurze Zeit, jetzt hier Daten zu übertragen. Und man fängt jetzt an natürlich in den einzelnen Rechnern, welche Daten sind wichtig, welche Daten sind im Grunde genommen zwar interessant, aber sehr viel weniger wichtig. Das heißt, man muss eine sehr intelligente Filterung an Informationen haben, was wirklich wichtig ist, was man in dem kurzen Zeitfenster übertragen kann und übertragen sollte. Es gibt einen Test, Umgebung in der Nähe von Frankfurt, das seit ungefähr einem Jahr läuft, wo, weiß jetzt nicht genau, wie viele Fahrzeuge das sind, irgendwie zwischen, glaube ich, 100 oder 200 Fahrzeuge, die da entsprechend ausgestattet sind. Zielsetzung ist so, dass man peu à peu in vielleicht 5-6 Jahren die entsprechenden Fahrzeuge dazu ausstattet. Funktionieren tut das Ganze ja nur, wenn genügend Fahrzeuge damit ausgestattet sind. Und die Durchdringungsrate ist so von der Erwartung so circa 20-25%. Weil es nützt ihnen gar nichts, wenn das der einzige Wagen ist, alle anderen rumherum können damit nichts anfangen, dann das ist so, als wenn sie ein Mobiltelefon haben, aber es gibt keinen Empfänger für ihre Daten. Und da können Sie zwar rumspielen, aber das nützt Ihnen nichts, weil Sie nicht damit telefonieren können. Gut, so viel dazu, zu den lokalen Netzen. Jetzt ein Punkt mit dem Weitverkehrsnetz. Da geht es darum, lokale Netze werden von einer Organisation verwaltet. Ein Weitverkehrsnetz wird nicht von einer einzelnen Organisationen verwaltet, sondern sie haben typischerweise mehrere Anbieter und so ein Weitverkehrsnetz verbindet jetzt diese entsprechenden lokalen Netze. Und damit bekommen sie ja das Internet und wenn man sich so die Netzstruktur ja anschaut, dann schaut es ja so aus, sie haben hier ein LAN. Sie haben hier ein LAN und dann haben Sie hier dieses Weitverkehrsnetz. Und das ist typischerweise so ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Also hier ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Und das ist typischerweise optisch. Also hier versucht man also relativ schnelle Übertragungen zu realisieren. Man spricht oft von Backbones. Das ist im Grunde genommen dann unser Weitverkehr, weil hier geht's über weite Strecken. Und da haben Sie typischerweise immer diese speziellen Rechner. Router sind also hier spezielle Rechner. Und diese speziellen Rechner, die Hauptaufgabe liegt darin, es kommen Daten rein und dann überlegen Sie sich, Sie schicken es einer Ausgabeleitung wieder raus. Und jetzt überlegen Sie sich, in welche Richtung das es rausschicken, je nachdem, wo der Empfänger sitzt. Und da kann es sein, schicken Sie es hier raus. Oder er weiß, hoppla, hier auf dieser Leitung gibt es ein Problem, die ist total überlastet. Jetzt schicke ich einen Teil der Daten darüber, weil wenn ich hier rüber gehe, komme ich auch zu dem Ziel. Das ist der kürzere Weg, aber der ist total überlastet, also gehe ich hier den längeren Weg. Und das sind so die Entscheidungskriterien in dem Rechner. Da gibt es kein Word drin, da gibt es kein Textsystem, da gibt es keine typischen Anwendungen, wie Sie das von einem Endgerät her kennen, sondern die Hauptaufgabe ist, nimm Daten, die reinkommen und schick sie auf die entsprechende Leitung raus. Und dann kommt heute noch zusätzlich dazu, dass man Informationen über die entsprechenden Leitungen sammelt, dass man Informationen sammelt, wie andere Empfänger erreichbar sind, über welche Leitungen. Aber es gibt keine Applikation, wie man das beispielsweise von Endgeräten her kennt, mit Excel oder Word. Das gibt's hier nicht. Also es sind keine Endgeräte, sondern ganz spezielle, spezialisierte Rechner. Habe ich schon gesagt, redundant ausgelegt, das heißt, die Wege existieren natürlich auch redundant. Dann hat man hier so eine Zugangsstruktur und diese Zugangsstruktur ist so, Sie haben hier den Zugang zum Internet Service Provider, ob das Telekom ist oder Mnet oder was auch immer. Und die Übertragung bei den Internet-Service-Providern versucht man nach Möglichkeit immer in ihrem eigenen Netz zu behalten, soweit es möglich ist, weil das bedeutet, dass dann für den Internet-Service-Provider die Austragung oder die Kommunikation lokal ist. Aber es kann natürlich sein, dass man hier zum anderen wechseln muss, weil nämlich hier der Empfänger woanders sitzt und nur über einen anderen Internet-Service-Provider erreichbar ist. Das heißt also, am Beispiel wäre natürlich auch so ein Internet-Service-Provider, wäre ja auch sowas wie das deutsche Forschungsnetz. Das ist hier so einer und da hängen halt die entsprechenden Hochschulen dran. Wenn Sie innerhalb von den Hochschulen kommunizieren, dann bleiben Sie hier da drin. Wenn Sie nur am WZW kommunizieren, über E-Mail, dann bleiben sie natürlich lokal und gehen gar nicht auf das Weitverkehrsnetz vom DFN-Verein hinaus. Und solange sie ja bei der TUM sind, bleiben sie immer noch lokal, weil das Ganze ja innerhalb vom LAZ, vom Leibniz-Rechenzentrum, halt abläuft. Was liefert noch so ein ISP? Nämlich Speicherplatz für persönliche Seiten, E-Mail-Accounts oder auch spezielle Dienste wie Datensicherung oder auch solche andere Sachen für den Nutzer. Und wenn hier ein Austausch stattfindet, dann gibt's natürlich hier Abkommen zwischen den Internet Service Providern. Das ist wie bei der Post. Wenn die Post Briefe von Deutschland in die Schweiz schickt, dann gibt's natürlich ein Abkommen zwischen der deutschen Post und der Schweizer Post. Und die schauen natürlich nach, was ist denn so der Verkehr, der Anfall an Verkehr von Deutschland in die Schweiz oder von der Schweiz nach Deutschland. Wenn das in etwa ausgewogen ist, dann sagen sie sich, das ist okay, wir transportieren für dich und die anderen transportieren für den anderen. Wenn es nicht ausgewogen ist, dann wird natürlich ein Abkommen geschlossen, wo unter Umständen der eine etwas an Gebühren zahlen muss dem anderen, weil nämlich hier eine unausgewogene Situation ist. Und die Situation haben sie natürlich hier. Man schaut sich auch nach, wie schauen die Datenraten aus, wie schaut das Volumen aus. Und wenn das ausgewogen ist, es ist kein Problem. Wenn es unausgewogen ist, dann muss man natürlich hier verhandeln. Dann vom Ablauf hier, Propagierung von den Nachrichten. Das ist so, das Wichtige ist hier Aufteilen der Nachrichten in Einzelpakete. Also hier die Zerlegung und wenn man hier sagen würde, das ist hier meine gesamte Nachricht, dann wird die in einzelne Pakete zerlegt. Das heißt, man schickt hier nicht alles in einem Paket. Wenn die Nachricht relativ klein ist, dann schickt man sie in einem Paket. Wenn die Nachricht aber irgendwie länger ist, dann zerlegt man das Ganze. Das ist dann so, dann bekommt jedes Paket sein eigenes Kuvert oder seinen eigenen Umschlag und dann schickt man das Ganze drauf los. Und dann kann es natürlich schon sein, dass man hier beispielsweise sagt, na ja, das Paket P1, das läuft also hier rüber, also hier P1, da P1, dagegen dieses andere Paket P2, das läuft also hier drüber und läuft dann hier drüber und läuft dann hier drüber. Und dann kann es Ihnen sogar passieren, dass man also sagt, na ja, das Paket P3, das läuft also hier drüber aus irgendwelchen Gründen da drüber, dann läuft es hier drüber, dann da drüber und dann kommt das Ganze hier an. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, wenn man noch das Ganze anschaut, da kommt ja P1 und wir haben hier die Situation, dass also hier diese Pakete unterschiedliche Wege nehmen im Netz und sie können natürlich auch unterschiedlich lange unterwegs sein. Und jetzt kann man natürlich hier die Ankunft so haben, zuerst kommt P2 an, dann kommt P1 an, dann kommt P3 an. Also hier, das ist so die Ankunft. Also einfach in der Reihenfolge. Und das ist genau der wichtige Punkt. Drum habe ich hier 2, 1, 3. Jedes Paket hat eine Sequenznummer. Und diese Sequenznummer definiert, wie die Nachricht wieder zusammengesetzt wird. Das heißt, das Paket hat einmal Information, dass es zu einer Nachricht gehört. Und das zweite, welcher Teil der Nachricht ist. Und beim Empfänger wird das Ganze dann wieder zusammengesetzt. Zuerst kommt P2, dann P2, dann P3. Und das ist dann wieder die Nachricht, die dann an den Empfänger heute geht. Und man hat hier dann gleich dieselbe Situation, als wie bei dem Sender ist. Und man hat sicherlich auch das Problem, dass Folgendes passieren kann, dass hier möglicherweise eine Nachricht verloren geht. Das heißt, unter Umständen ist so, dass diese Nachricht also hier verloren geht. Dann hat man aber die Information, dass hier beispielsweise ist angekommen P1, dann P3 und dann weiß der aber, es fehlt P2. Und wenn P2 fehlt, dann würde das darunterliegende Netzwerksystem diese Information an den Sender schicken und sagen, ich habe von der Nachricht N, habe ich P1 und P3 erhalten. Aber es fehlt P2. Und dann würde genau dieses eine Paket nochmal neu geschickt werden. Also es ist nicht so, dass nochmal die gesamte Nachricht geschickt wird, sondern nur mehr das fehlende Paket. Und wenn das dann hier entsprechend da ist, das heißt also, wenn das fehlende eingetroffen ist, dann hat er hier die Situation P1, P3, P2 kam und dann setzt er das halt hier zusammen und sagt, gut, das ist der dritte Teil und liefert die Nachricht wieder aus. Auch wenn das P2 sehr viel später kommt. Und das hier sind Router. Und diese Router übertragen in regelmäßigen Abständen Informationen über diese Leitungen dazwischen drin. Und auch, ob die Leitung gestört ist, ob sie überlastet ist. Und ein Router hat immer so eine Tabelle, wie so ein Paket weitergeschickt wird. Wie beispielsweise hier, dass er das P1 hier rüber geschickt hat, das P2 hier. Beispielsweise bei P1 war die Leitung überlastet, hat er gesagt, naja, nehme ich hier den alternativen Weg. Bei P2 hat sich die Störung schon wieder reduziert. Das heißt also hier, wir reden nicht davon, dass der Austausch in regelmäßigen Abständen einmal am Tag oder alle Stunde oder alle 2-3 Stunden, sondern wir reden davon in relativ kurzen Abständen, dass hier der Austausch stattfindet. Und so viel, glaube ich, jetzt dazu. Gibt es da noch Fragen dazu? Und das ist so die entsprechende Neuerung, dass hier alles speziell aufgeteilt wird. Und das ist halt so auch ein Teil von diesem TCP-Protokoll, wie wir später nochmal sehen werden. Gut, die Animation, die lasse ich jetzt mal weg. Wenn man sich jetzt das DFN anschaut, das ist jetzt einfach so von vor ein paar Jahren. Das sind die Leitungen, wo die entsprechenden Hochschulen dranhängen. Und wichtig ist hier, das Ganze, es ist nicht so, dass das deutsche Forschungsnetz oder dass also hier das Bundesministerium für Forschungen Leitungen verlegt hat, sondern diese Leitungen, die wurden von der Telekom entsprechend angemietet, wobei eine Reihe von den Leitungen halt exklusiv angemietet wurden. Das heißt also, es liegen physikalisch Kabel zwischen entsprechenden Standorten und diese Kabel werden dann halt nur vom deutschen Forschungsnetz verwendet. Wenn Sie das Ganze hier anschauen, hier Garching, das ist die TUM, oder hier ist LRZ, also hier, na, das ist nicht die TUM, sondern das LRZ, das hier ist, und die ansprechenden Hochschulen am Standort München, wobei also hier Garching und auch Freising dazu zählt, die hängen also hier an dem LRZ dran. Und das ist so der Ausgangspunkt in das deutsche Forschungsnetz. Da geht halt dann hier eine Leitung nach Stuttgart. Da gibt es auch Fachhochschule München. Dann geht es auch hier nach Regensburg, dann ISF. Das ist jetzt Erlangen, Bayreuth, Chemnitz. Dann hier BAS ist, glaube ich, Basel. Dann Kelheim, dann hier Heidelberg. FCK, das ist Karlsruhe, hat nicht mit Kaiserslautern zu tun, sondern das ist Karlsruhe, das ist Kaiserslautern. Und man sieht hier schon, es gibt eine Reihe von alternativen Wegen. Glasfaser, Wellenlängen ist etwas langsamer, Glasfaser ist schneller, also ist es schneller optisches, beides ist entsprechend mit optisch, wobei Glasfaserpaare halt schneller sind als Wellenlängen. Und jetzt schaue ich gerade hier, das ist Frankfurt, das ist ein Gateway nach außen, das heißt in das kommerzielle Internet. Und beispielsweise, wenn Sie mit anderen kommunizieren wie Google oder irgendwie sowas oder Microsoft, dann müssen Sie aus dem DFN raus, und da ist typischerweise Frankfurt ist ein so ein Gateway, um da rauszukommen. Und man sieht auch, wenn der Weg hier nach Kelheim gestört ist, auf dem Weg hier, dann können Sie natürlich auch hier rausgehen. Das ist meines Wissens aber nicht vollständig, sondern das sind nur die wichtigsten. Da gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Leitungen, die damit auch verbunden sind. Im Skript ist so, da sind die entsprechenden URLs auch von dem Münchner Wissenschaftsnetz, wo also hier auch das WZW und Garching da dran hängt. Können Sie sich gerne mal anschauen. Das sehen Sie auch dann so die aktuelle Situation. Also die ändert sich ja immer. Dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt bei dem Weitverkehrsnetz. Da gibt es ja auch immer so diese Netzmonitoring. Das eine, in der Linux-Umgebung gibt es ja dieses Traceroute. Oder wenn Sie die Windows-Umgebung hernimmt, also hier Trace RT. Und was Sie da angegeben können, Sie können eine IP-Adresse oder einen IP-Namen angeben und dann können Sie den Weg verfolgen, den also Ihr Paket nimmt und über welche Rechner hier die Kommunikation stattfindet. Und dann kann es Ihnen passieren, dass natürlich so Sie kommunizieren mit jemandem aus Deutschland irgendwo, jetzt nicht im deutschen Forschungsnetz, sondern mit jemandem, den Sie kennen, sei es von der Schule her oder sonst wo. Und da kann es passieren, dass die Kommunikation dann über irgendwelche Rechner in den USA halt stattfindet und wieder nach Deutschland zurückkommt. Und wichtig bei der ganzen Sache ist immer so, dass Sie aus der Zieladresse nicht unbedingt immer ableiten können, dass die Kommunikation beispielsweise nur in Deutschland stattfindet, sondern dass unter Umständen ein relativ langer Weg damit verbunden ist. Die Erreichbarkeit von einem Rechner, das können Sie mit Ping machen. Dann gibt es natürlich auch so diese Netzwerktools. Da können Sie die Zuordnung von IP-Name zu IP-Adresse auch finden. Und Domain-Tools, also hier Whois gibt's ja da, dieses Whois. Also gerade rauszufinden, beispielsweise wem gehört welche Domäne, wer zahlt dafür oder hat sie reserviert und so weiter. Also da gibt's eine ganze Menge von solchen Werkzeugen. Das sind im Skript, sind überall die entsprechenden IP-Adresse oder URLs angegeben. Können Sie gerne mal ausprobieren. Gut, ein wichtiger Punkt, der sowohl dem lokalen Netz als auch dem Weitverkehrsnetz unterliegt, ist dieses Referenzmodell. Und da gibt es ja so unterschiedliche Protokollfamilien. Und der ISO/OSI und TCP/IP. TCP haben Sie sicherlich gehört und IP auch, weil das ist ja so die Grundlage für die ganze Kommunikation, die im Internet abläuft. Früher gab es auch noch das ISO/OSI als Standardmodell, ist so, dass es in der Lehre nur existiert. In der Praxis hat sie sich nicht durchgesetzt und ist mehr oder weniger aus der Praxis verschwunden und gibt es nur mehr in Lehrbüchern, weil in den Lehrbüchern kann man sehr gut die Konzepte vermitteln, die hinter dem Ganzen stecken. TCP ist eher so bottom-up entstanden und da mal was dazu gepackt, da mal was dazu gepackt. ISO/OSI wurde top-down entworfen, aber hat sich dann effektiv nicht durchgesetzt. Im Grunde genommen machen beide dasselbe. Es ist nicht so, dass man sagt, das eine ist viel besser als das andere. ISO/OSI hat den Vorteil, dass die Struktur etwas klarer ist, als wie man das bei der TCP/IP-Protokoll-Suite hat. Von der Funktionalität ist es gleich. Dann gibt es also hier dieses Referenzmodell. Und das ist sicherlich auch natürlich ein wichtiger Aspekt für die Netzwerkkommunikation, die dahinter steckt. Und da geht es schon mal darum, wir haben schon mehrmals gesagt, was ein Protokoll ist, ursprünglich schon im Kontext von einem Busprotokoll, also was man unter Protokoll versteht, und im Zusammenhang mit den Rechnernetzen, was versteht man darunter? Nämlich die Menge der Datenstrukturen. Das heißt also, wie sind die Nachrichten aufgebaut? Das heißt also hier die Syntax der Nachrichten. Und ein ganz triviales Beispiel ist natürlich so der Aufbau der Nachricht, dass man also sagt, okay, wenn es eine WLAN-Nachricht ist, da habe ich den Sender, da habe ich den Empfänger und da habe ich die Länge meiner Daten, die zu übertragen sind für die Steuernachricht. Und das ist ein ganz fixer Aufbau von meiner Steuernachricht, wie die ausschaut. Und das ist festgelegt in dem Standard. Das Zweite, was natürlich festgelegt ist, so die Konventionen beim Ablauf der Kommunikation. Also hier der Ablauf der Kommunikation. Und darunter versteht man die Folge und natürlich die Bedeutung der Nachrichten. Die Folge im Sinne, zunächst kommt eine Steuernachricht, dann kommt die Antwort auf die Steuernachricht und dann kommt die Übertragung, die Nachricht mit den Daten. Das heißt, ich lege konkret fest, in welcher Reihenfolge die Daten übertragen werden. Oder wenn ich TCP hernehme, dann habe ich zunächst so eine Nachricht wie Open-Verbindung. Dann habe ich hier so eine Nachricht Bestätigung, dass die entsprechende Verbindung eingerichtet ist. Und dann übertrage ich die Daten und dann kommt die Nachricht, Schließen der Nachricht, die von beiden Seiten herkommt, also Schließen der Verbindung. Also ähnlich, wie man das ja vom Telefon her hat. Sie wählen, dann bekommen Sie die Bestätigung, dass der Empfänger abgehoben hat und ab dem Zeitpunkt können Sie dann miteinander sprechen und in dem Augenblick, wo Sie abhängen, wird die entsprechende Verbindung zwischen den beteiligten Personen geschlossen. Haben Sie auch eine entsprechende Folge oder ein Ablauf von dem Ganzen. Und das ist genau das, was ein Protokoll festlegt. Also Sie müssen nicht die entsprechenden Text hier, sagen wir, wortwörtlich auswendig lernen, aber das ist sicherlich ein Punkt, dass man weiß, was sich dahinter verbirgt. Und das bedeutet natürlich, dass von der Interpretation gilt dasselbe für das Busprotokoll. Es gilt dasselbe für die Kommunikation in Rechnernetzen. Das Ganze in Rechnernetzen hat man hier die Komplexität reduziert durch dieses Schichtenmodell. Und was versteht man jetzt darunter? Dass hier diese ganze Kommunikation unterteilt man jetzt in funktionale Ebenen. Und diese funktionale Ebenen sind Schichten. Und jetzt kann man sich das so vorstellen. Ich habe hier jetzt beispielsweise drei Schichten. Also hier beispielsweise Schicht I plus 1. Dann habe ich hier Schicht I und hier habe ich Schicht I minus 1. Und jetzt ist so, dass jede Schicht repräsentiert eine Abstraktionsebene und hat eine wohl definierte Funktion. Also es ist nicht so, dass man legt also hier fest und wir werden danach sehen bei dem TCP, was so die einzelnen Funktionen, die sich da verbirgt. Zum Beispiel eine Funktion wäre sowas wie, ich habe ein Paket und dieses Paket muss jetzt auf einem Weg durch das entsprechende Rechnernetz transportiert bzw. propagiert werden. Und das ist so eine Aufgabe von einer Schicht. Propagieren von einem Paket, von einem Sender zu dem zugehörigen Empfänger. Dann ist es so, es gibt schmale Schnittstellen zwischen den Schichten. Und zwar von hier nach da und von da nach da. Von hier nach da und von da nach da. Und es gibt, und dieser Informationsfluss wird minimiert. Das heißt also, ich habe relativ schmale Schnittstellen. Was verboten ist, ist Folgendes, nämlich, dass der hier nach da Daten schickt. das hier ist verboten. Sondern es gibt nur die Kommunikation von einer Kommunikation mit der darunterliegenden Schicht oder mit der darüberliegenden Schicht. Aber nicht jetzt hier außen vor. Und das ist so ein wichtiges Prinzip von der Schichtung. Auf diese Weise ist so, ich kann diese Schicht herausnehmen mit einer besseren Implementierung oder in einer besseren Implementierung umsetzen. Und solange das hier stimmt, das hier stimmt, das hier stimmt, das hier stimmt, kann ich es wieder reinschieben. Und dann passt's. Sie muss natürlich immer noch die Funktionen realisieren. Aber wichtig ist so, Schichten können von unterschiedlichen Herstellern stammen. Also Schichten können von unterschiedlichen Herstellern stammen. Und das ist eine wichtige Neuerung gegenüber den ursprünglichen Rechnernetzen, wo das ganze Rechnernetzsystem von einem Hersteller kam. Und sie mussten die Boards und dann die entsprechende Software für die Kommunikation von dem einen Hersteller halt nehmen. Und dann konnten die halt untereinander kommunizieren. Und dann gab es von den Herstellern immer noch so Verbindungsstücke oder Gateways, um nach außen zu kommen. Aber sie waren mehr oder weniger fest bei einem Hersteller eingebunden und sie kamen da nicht so ohne weiteres raus. Und das hat sich geändert mit dem TCP/IP, weil hier das international spezifizierte Standardprotokolle sind. Gut, das ist mal hier das. Und jetzt kann man sich mal sozusagen anschauen, das TCP/IP-Schichtenmodell. Das ist genau das, was Sie ja ständig verwenden. Und zentrale Teil ist hier, das ist hier diese Protokollebene, also dieses TCP/IP-Schichtenmodell. Auf der untersten Ebene, das sind die Leitungen. Also hier, das sind die Leitungen, über die dann physisch der Strom bzw. die optischen Photonen übertragen werden. Und das sind hier Rechner da unten. Und jetzt ist so, wenn Sie das Ganze hier anschauen, das ist hier eigentlich im Grunde genommen einem Prozess spezifisch. Und man kann hier sagen, anwendungsorientiert. Und was wäre jetzt so eine Anwendung? Beispielsweise, wenn wir also sagen hier, das wäre der Nutzer, der hier drauf arbeitet, und das wäre der Server. Dann wäre so eine Anwendung, wäre hier beispielsweise der Webbrowser. Und das hier wäre unser Webserver. Und Sie würden den über URL halt entsprechend ansprechen. Und nicht der Webserver oder Webserver-Prozess, der im Grunde genommen dann den Server realisiert. Das hier ist so, das ist hier anwendungsorientiert, sowohl hier als auch hier. Und das wird dem Webbrowser-Prozess zugeordnet und das wäre dem Webserver-Prozess zugeordnet. Dann habe ich hier die untere Ebene, die ist jetzt hier netzabhängig und ist spezifisch für den Rechner. Und vom Ablauf ist es jetzt so, wenn Sie im Webbrowser eine URL angeben, dann gehen Sie zunächst in das Anwendungsprotokoll. Wer könnte sich vorstellen, was das Anwendungsprotokoll auf der Ebene ist? Hat jeder von Ihnen schon mal gehört? Das ist dieses HTTP. Das ist genau das, was hier zugeordnet ist. Dann haben Sie hier die nächste Schicht, das wird übersetzt in einen Transport. Das wäre also beispielsweise dieses TCP. Dann wird es abgebildet auf die entsprechende Paketschicht. Das wäre das IP. Und dann hängt es halt hier drunter davon ab, ob das ein LAN ist. Zum Beispiel kann das natürlich ein WLAN sein, je nachdem, was da drunter ist. Oder es kann ein LAN sein, also je nachdem, was Sie hier für ein Netz drunter haben. Weil hier spielt das physische Netz natürlich eine wichtige Rolle. Und man sieht hier schon, die Übertragung geht hier und geht hier wieder hoch, bis es dann wieder bei dem Webserver-Prozess ist. Und auf der untersten Ebene schicke ich meine Bits. Das hier ist ein Router. Auf der nächsten Ebene, die gepunkteten Pfeile repräsentieren logische Übertragungen. Das heißt, hier findet keine physische Übertragung statt. Die physische Übertragung findet immer hier statt. Das heißt, es würde hier stattfinden und da geht es wieder runter. Das heißt, es geht hier rauf und runter, bis es bei dem Empfangsprozess ist. Und auf der Ebene würde man lange Nachrichten schicken, vom Programm A zu Programm B. Hier sende ich meine E-Mail oder ich sende in die Richtung meinen URL-Request und auf dem Weg zurück, hier in die Richtung, auf dem Weg zurück, wären dann meine Webpage. Also das wären so die entsprechenden Daten und der Webbrowser würde dann hergehen und würde das Ganze dann auf meinem Bildschirm präsentieren. Und jetzt können wir uns mal so die einzelnen Schichten anschauen, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier. Ich habe im Prinzip schon etwas bisschen gesagt von den Protokollen, die damit verbunden sind, aber die können wir uns nochmal jetzt genauer anschauen, die Bedeutung von den Schichten. Der Netzzugriff, das ist die unterste Schicht und hier geht's um die Übertragung von Dateneinheiten, das heißt Bits. Das heißt, die Bits werden zu einem zusammengefasst und dann werden sie übertragen. Und zwar benachbarten Rechnern. Also hier stehen die Rechner im Vordergrund. Da hat man also Bitsequenzen, die man überträgt und dann kenne ich die Übertragungsmodi. Das heißt, wird elektrisch übertragen oder wird das Ganze optisch übertragen und dann habe ich noch so Fehlererkennung, wenn beispielsweise hier beim elektrischen Durchdämpfung kann es ja sein, dass aus meinem 1 eine Nuller wird und das versucht man halt zu erkennen. Die nächste Schicht, das ist hier die fehlerfreie Übertragung von einem Paket. Also hier habe ich ein ganzes Paket von einem Endrechner zu einem zweiten Endrechner und dazwischen drin können eine ganze Menge Router sein. Und im Vordergrund steht also hier, was man also sagen kann, es steht das Wichtigste in dem Zusammenhang ist das Routing. Und das ist genau das, was sich hier damit verbindet, nämlich das Zusammenschalten von Teilstrecken. Und Routing heißt, bestimme den Weg, also hier bestimme Weg für Paket von Sender zum Empfänger. Und der wird natürlich in den entsprechenden Routern immer wieder angepasst. Man weiß hier immer, wo man hin will, mit dem Internetprotokoll, also mit dem IP-Protokoll, geht es halt wirklich darum, Zusammenschalten von den Teilstrecken für die End-zu-End-Verbindung. Wichtig hier diese Wegewahl, das ist genau hier das Routing, bestimme also den Weg für Paket von Sender zum Empfänger. Und mit den Headern kommen wir dann auch noch dazu, mit den Netzwerkheadern, da sage ich dann auch noch mal was dazu. Dann der Transport. Da bin ich jetzt halt auf der Ebene Prozess. Hier geht es darum, um eine Nachricht zwischen zwei kommunizierenden Prozessen auszutauschen. Dem Beispiel der Webbrowser und der Webserverprozess. Hier geht es darum, in dem einen wird die Request-Nachricht rübergeschickt, die URL. Und auf der anderen Seite kommen als Ergebnis die Daten wieder zurück. Also hier Nachricht zwischen zwei Unabhängigen. Gut, was spielt hier eine Rolle? Ein netzunabhängiger Transport, weil es spielt hier keine Rolle mehr, ob hier drunter ein elektrisches Netz ist oder ein optisches Netz. Die Kommunikation sieht gleich aus auf der Ebene. Ich habe jetzt nicht so ein if elektrisch, dann so, if optisch, dann so, sondern das Ganze wird auf der unteren Ebene hier abgebildet von einem abstrakten Netzkommunikation zwischen zwei Prozessen auf ein entsprechendes elektrische Signale oder optische Signale und passt sich an die entsprechende Übertragungsqualität an und fügt also diesen Transportheader dazu. Das ist das Äquivalente wie hier, komme ich aber nochmal dazu. Beispiele sind also hier dieses TCP, es gibt noch ein anderes, das ist UDP, das erwähne ich nur, wenn es jemand schon mal gehört hat. Und auf der nächsten Ebene, da ist es jetzt so, dass Sie hier Applikationselemente oder Dienstelemente haben. Da haben Sie natürlich sowas wie die Webserver, Webbrowser. Sie haben HTTP oder die Variante, die sichere HTTPS. Sie haben E-Mail. Da heißt das Protokoll SMTP. Schreibe ich hier hin, also das ist einfach für E-Mail. Wenn Sie hier einen Dateizugriff haben, FTP, oder wenn Sie hier sich einloggen, Telnet. Und das ist so, dass diese auf der Ebene, wenn man sich das Ganze hier anschaut, der Prozess, der ist hier, der Webbrowser. Hier ist nicht so, dass die Anwendung läuft, sondern das ist das Anwendungsprotokoll. Die Anwendung selbst, der Anwendungsprozess, also hier Anwendungsprozess, der läuft darüber. Der Anwendungsprozess gehört also nicht zu der Anwendungsschicht. Also ich rede hier Anwendungsschicht, Transportschicht, Internetschicht, Netzzugriffsschicht. Das sind hier die Bezeichnungen der Schichten. Und wenn man hier nochmal sich das Ganze anschaut vom Ablauf her, ich habe das Anwendungsprotokoll, dann habe ich ja hier auf der obersten Ebene, also ich habe hier die Anwendungsschicht, habe die Transportschicht, habe die Internetschicht und habe die Netzzugriffsschicht. Am Anfang hier, wenn das Das ist jetzt die Übertragungsrichtung. Also hier Übertragungsrichtung. Das sind meine Daten, die ich habe. Beispielsweise Ihr URL mit, Sie können ja ganze Menge von mit Fragezeichen da angeben. Und da kommt, was ich vorher gesagt habe, dieser Anwendungsheader dazu. Der Anwendungsheader beschreibt noch eine Reihe von zusätzlicher Informationen, die für diese Schicht notwendig ist. Das wird jetzt als Daten aufgefasst für die nächste Schicht. Das heißt also hier, das sind jetzt hier meine Daten. Und da kommt jetzt mein Transportheader dazu. Und da sind also auch Informationen drin, wie zur Fehlerkorrektur. Da spielen dann natürlich auch Informationen, wie die Sequenznummer spielt eine Rolle und so weiter. Das werden wieder meine Daten für die nächste Schicht. Die kommen also hier runter. Dann kommt hier mein Internet-Header. Da steht also hier dann jetzt halt so Router-Information drin. Da steht wieder Fehlerinformation drin zur Fehlerkorrektur. Es steht drin die Länge und so weiter. Da steht eine ganze Menge von zusätzlicher Verwaltungsinformationen drin. Das hier sind wieder meine. Das sind wieder Daten. Und jetzt kommt hier sozusagen ein sogenannter Netzwerkzugriffsheader da vorne und da kommt hinten dran noch einer. Und der ist jetzt natürlich so spezifisch für meine Übertragung, für die Qualität, aber auch für beispielsweise, ob ich elektrisch oder optisch übertrage. Beispielsweise zur Synchronisation. Und man sieht hier schon, die Daten, die ich ursprünglich habe, übertragen tue ich aber das Ganze hier. Das heißt, es wird ganz schön aufgebläht. Und das ist sicherlich nicht so, dass hier bloß ein paar Bit da drin sind, sondern das sind schon zum Teil hier auf der Ebene mehrere hundert Byte, die hier da dranhängen. Und wenn ich jetzt hier 8000 oder noch mehr Byte übertrage, okay, spielt es jetzt nicht so die große Rolle, weil da fällt es nicht so sehr ins Gewicht, obwohl es aufbläht. Aber wenn Sie hier sagen, okay, ich übertrage nur 50 Byte, dann würde das bedeuten, dass unten der größte Teil an Informationen, den Sie übertragen, ist die zusätzliche Verwaltungsinformation durch diese Header. Und die Daten, die Netzdaten, die Sie übertragen, die von der Anwendung her, das sind eigentlich der kleinere Teil. Also das ist wichtig immer zu berücksichtigen, dass sich von hier nach da das aufgebläht wird. Wenn es von hier nach oben wieder geht, dann baut er die Header wieder ab. Das heißt also hier, wenn ich in der Schicht bin, dann nimmt er das hier weg und liefert das nach oben. Zur Transportschicht, der erkennt seinen Header, interpretiert denn diese ganze Verwaltungsinformation und gibt dann die Daten wieder nach oben weiter. Und der macht es hier entsprechend auch nach oben weiter. Vielleicht kann man hier für die Klausur relevant ist schon so, dass man sich überlegt, wie so das Schichtenmodell ausschaut und wo man sich mal überlegt, was so die Prinzipaufgaben sind, die bei den Schichten halt eine Rolle spielen. Das muss man jetzt nicht alles wortwörtlich hinschreiben können, aber wo man also sagen kann, okay, ich habe hier so verstanden, dass es beispielsweise bei der Internetschicht um das Routing von den Paketen geht, dass ich so die Wegewahl habe, dass ich hier natürlich bei der Anwendung anwendungsspezifische Elemente drin habe, bei der Netzschicht, dass es da wichtig um die Übertragungsmöglichkeiten von den einzelnen Dateneinheiten geht zwischen benachbarten Rechner. Und das ist sicherlich, sollte man sich für die Klausur schon anschauen, ist ein möglicher Teil. Gut, das IP-Adresskonzept, das spielt ja hier auf der Ebene spielt das IP-Adresse eine Rolle. Das hier auf der Internetschicht, da spielt es also eine wichtige Rolle. Und wir können uns das kurz jetzt anschauen bei den IP-Adressen. Es ist eine Festlegung von der Adressierung von den entsprechenden Zielrechnern. Die IP-Adresse besteht typischerweise, die konventionelle, aus 4 Byte. Und das sind so die Adressen wie 131, 159, 24, 38. Es gibt verschiedene Ebenen der Zuordnung. Und zwar, es gibt diese weltweit, die Zuordnung mit dieser IANA. Also das sind Sachen, die man jetzt nicht so in der Klausur fragen können. Wie heißt die Verteilungsstation? Das ist ja weltweit. Und in Deutschland gibt es dann hier dieses DENIC. Das ist dann hier so DE, Network Information Center, die dann hier die Deutschlandadressen vergibt. Also hier die zu .de gehören. Die Adressierung ist sowas wie also die entsprechenden Rufnummern, wie man es vom Telefon hier kennt. Und es gibt unterschiedliche Klassen. Und diese Klassen, wenn man hier diese 4 Byte sich anschaut, die sind unterteilt in 2 Teile. Nämlich, man hat hier diese Netz-ID und diese Host-ID. Und wenn ich jetzt dieses DENIC anschaue, diese Network Information Zentrum, was hier die macht, die vergeben hier diese entsprechenden oder diese Netzwerknummern werden vergeben. Die werden beispielsweise an eine Organisation vergeben. Dieses weltweit, also diese Network Information Center, wie beispielsweise hier die IANA, vergibt also hier eine Netzwerknummer, oder sie vergibt beispielsweise an DENIC eine Menge von diesen Netzwerknummern, und die darf dann wieder diese Netzwerknummern an Organisationen vergeben, wie zum Beispiel dann an Siemens oder ans LRZ und so weiter. Und jetzt ist so, diese Hostnummern, die werden dann durch diese Organisation vergeben, diese Host-ID. Diese Network Information Center, die vergeben diese Netzwerknummern. Die lokalen Host-IDs, die werden dann von der Organisation lokal vergeben. Also wie beispielsweise dann vom LRZ. Und man sieht hier verschiedene Klassen. Und hier ist die Netzwerknummer nur 7 Bit. Der Rest bis zum 31. ist Host-ID. Das heißt, hier gibt es Anbieter wie beispielsweise Intel oder auch Xerox, die diese Netzwerknummer haben, weil die waren am Anfang mit beteiligt bei der Etablieren von diesen Rechnernetzen. Und die haben dann einen relativ großen Teil. Und die haben dann halt sehr große Subnetze. Und und das heißt also hier, Sie haben hier am Anfang kommt hier eine 0, das erste Bit ist eine 0 und dann kommt die Netzwerknummer und dann kommen die Host-ID. Das heißt also, Sie haben nur 126 Netze weltweit, die dafür möglich sind, und in jedem Netz haben Sie diese 16.700.000 irgendwas Hosts, die da möglich sind. Dann habe ich hier so 1.0. Das ist jetzt festgelegt, wenn das erste Bit eine 1 ist, das zweite eine 0. Dann kommen hier ab dem 3. Bit bis zu dem 14. kommt die Netz-ID. Ich bekomme damit einen Adressbereich von hier nach da. Da habe ich insgesamt 16.300 Netze und jedes Netz kann 65.000 Hosts haben. Hier habe ich 110. Das heißt, wenn eine IP-Adresse kommt, die mit 110 angeht, dann weiß ich, ich muss den nächsten Teil interpretieren als Netz-ID, bis ich zum Bit 21 bin und dann kommen hier die entsprechenden Host-ID. Die Router für die Propagierung von Informationen schauen sich nur diesen Teil an. Die schauen sich nicht diesen Teil an. Es wird nur der Teil angeschaut. Dann gibt es noch an D-Bereich 192, das sind Multicast-Adressen, wird verwendet für Videokonferenzen. Und weil mit den anderen Adressen schicken Sie ein Paket von A nach B, von einem Sender zu einem Empfänger. Mit den Multicast-Adressen schicken Sie eine Nachricht von einem Sender zu viele Empfänger. Und das heißt, die Nachricht wird aufgeteilt und wird dann von vielen verschiedenen Empfängern empfangen. Und dann kann jeder, dann gibt es die Möglichkeit, halt herzugehen, zu sagen, okay, ich bin Mitglied in dieser Konferenz. Ich bin Mitglied in dieser Gruppe. Also hier Gruppenkommunikation, die hier eine Rolle spielt. Und dann gibt es noch so einen speziellen Adressbereich, der für spezielle Sachen verwendet wird. Die Problematik, die Sie natürlich hier haben, ist so, dass Sie IP-Adressen schwer handhaben können mit diesen Nummern. Deshalb verwendet man Namen, also hier dieses www.in.tum.de. Und dann gibt es sogenannte Namensserver, also hier Namensserver. Und die beispielsweise, also in dem Bereich heißen sie diese DNS-Server, also diese Domain-Name-Server. Und da findet also hier eine Abbildung von einem Namen zu einer IP-Adresse statt. Und was hier konkret stattfindet, wenn Sie beispielsweise sagen, in Ihrem Webbrowser, Sie geben an www und dann eine IP-Adresse in Ihrer URL, da steht dann www.in.tum.de, dann geht Ihr Webbrowser mal her, nimmt Ihre URL in dem Prozess und zwar auf der unteren Ebene, also in der Transportebene beziehungsweise in der IP-Ebene und schaut sich nah an, hier habe ich einen Namen und den Namen, der kontaktiert jetzt diesen DNS, der ihm dann die konkrete IP-Adresse liefert, weil nur die IP-Adresse wird auf der untersten Ebene dann verwendet, um hier die Kommunikation stattfinden zu lassen. Das heißt also, auf der Browserseite muss man dann die entsprechende Abbildung durchführen zwischen dem Namen zu der IP-Adresse. Erst wenn diese Abbildung stattgefunden hat, kann die Kommunikation erst erfolgen. Und Problem ist natürlich mit den vier Byte, dass das Ganze ist knapp beziehungsweise ausgereizt. Das heißt, für relativ viele oder für die meisten Netzwerke gibt es nichts mehr. Ist nichts mehr übrig. Es gibt noch bestimmte Netzwerke, wo noch Sachen zur Verfügung stehen. In manchen reservierten Bereichen, glaube ich, im afrikanischen Bereich oder sowas, wo Netzwerknummern reserviert worden sind und die noch nicht ausgereizt sind. Alle anderen sind ausgereizt. Deshalb ging man über in das IPv6. Da habe ich jetzt 128 Bit. Hier hatte ich nur 32. Hier habe ich 128 und deshalb kann ich hier natürlich hergehen und beispielsweise jetzt hat mit 128 Bit, da habe ich kein Problem. Da habe ich genügend IP-Adressen zur Verfügung. Problematik ist so, dass um das Ganze funktionieren zu lassen, müssen alle Router diese IP-Adresse natürlich verstehen. Und da gibt es natürlich noch alte Router, die nur diese alte IP-Adresse verstehen. Und es gibt alle neuen Router, wir reden hier von den letzten 5 oder 10 Jahren. Also IPv6 wurde eingeführt in den 90er Jahren. Aber die Migrationszeit ist, wie man anschaut, dauert. Und man hat natürlich immer wieder neue Möglichkeiten gefunden, mit diesen Netzwerk-Adresstransformationen zu arbeiten, um trotzdem mit diesen 4 Byte auszukommen. Da gibt es eine Reihe von innovativen Ansätzen, um trotzdem damit auszukommen, weil wir ja gesagt haben, gerade bei diesen Adressklassen, hier haben sie so viel Hosts, wenn Sie hergehen und Sie weisen jemand eine Adresse zu mit dieser IP-Adresse, mit diesem Netzwerknummer, dann hätte der die Möglichkeit, 16.700.000 Hosts dranhängen. Auch ob das jetzt staatliche Organisation oder sonst was, was vielleicht sehr groß ist. Keiner hat 16 Millionen Hosts. Und das heißt, Sie haben hier die Situation, dass hier viele Host-IDs nicht verwendet werden. Und jetzt hat man natürlich so interessante Transformationen durchgeführt und geschaut, ob es da eine Möglichkeit gibt, auch diese Nummern zu verwenden. Die Netzwerkverbindung auf der Ebene zwischen den fernen Prozessen ist halt TCP. Die Adresse, da kommt jetzt hier noch ein wichtiger Punkt, die IP-Adresse, klar, da identifiziert man den entfernten Rechner. Der wird über die IP-Adresse identifiziert. Das Problem ist jetzt, dass ein Rechner normalerweise nur eine IP-Adresse hat. Und jetzt, wenn Sie überlegen, Sie kommunizieren jetzt mit beispielsweise mit Ihrem Webbrowser, dann kommunizieren Sie mit einer anderen Software, die auch übers Netz geht, mit einem dritten Prozess, der auch übers Netz geht, dann ist zwar so, dass Ihre lokale IP-Adresse gleich bleibt, aber Sie hätten natürlich jetzt ein Problem, wenn Sie sagen, also Sie haben hier Ihren Rechner, der hat diese IP-Adresse, aber Sie haben hier den Prozess 1, P1, P2, P3. Und jetzt haben wir aber alle laufen auf dem Rechner. Und jetzt kommen hier übers Netz, kommen Daten. Und zwar von dem entfernten 1, dann hier von dem entfernten Rechner 2 und von dem entfernten Rechner 3. Das Ganze kommt über eine Leitung. Und das ist als wie, wenn Sie jetzt zu Hause sind, Sie haben 3 Telefonanschlüsse und Sie haben nur eine Leitung raus. Kommt alles über eine Leitung rein. Und jetzt ist natürlich das Problem, diese Software hier, die muss jetzt aufteilen, dass das zu dem Prozess geht, das muss zu dem Prozess gehen, das muss zu dem Prozess gehen. Und das ist genau das, was man da hernimmt, diese Portnummer. Jeder Prozess bei der Kommunikation erhält eine Portnummer und zum Beispiel Web hat die Portnummer 80. Das ist einfach Standard und festgelegt. Aber man kann hier Prozesse auch dynamisch Portnummern zuweisen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn hier eine Nachricht kommt, heißt IP-Adresse Portnummer 50, dann ist es der. Portnummer 1024, dann ist es der. Oder der hat vielleicht die Portnummer 10230, dann wäre es der. Und das hängt immer mit den Paketen zusammen, das in der Adresse drin steht. Sende das an die IP-Adresse und zwar an die Portnummer 1024. Dann wird für die Netzkommunikation spielt die IP-Adresse eine Rolle. Die Portnummer spielt hier erst lokal eine Rolle. Gut. Und Portnummern, sie haben maximal, das sind 16 Bit. Das heißt, also ich habe 2 hoch 16 verschiedene Portnummern. Also eine ganze Menge. Und ich habe schon gesagt, Portnummer 80 ist für die Webkommunikation, wird von HTTP verwendet. Das Letzte, was wir heute noch kurz anschauen können, ist die Sicherung gegen Fehler. Und zwar ein ganz einfaches ist dieses Paritätsbit, das mitgeschickt wird. Das heißt also hier, ich schaue mir hier an die Anzahl der Einsen im Codewort. Also hier die Anzahl der Einsen im Codewort. Und jetzt geht es darum, was das Paritätsbit, das ist 0, wenn die Anzahl der Einsen gerade ist, und 1, wenn die Anzahl der Einsen ungerade ist. Also was hier übertragen wird, das ist das hier. Das wird übertragen. Das sind hier meine Daten. Und dann hänge ich noch ein Bit davor. Oder ein Bit wird zusätzlich übertragen. Ob das davor oder danach ist, das muss halt festgelegt sein. Und wenn ich also hier das anschaue, bei dem QSW, bei dem obersten, ist es so, da ist es 0. Bei dem zweiten ist es hier 1. Bei dem hier ist es auch 1. Bei dem hier ist es 2. Bei dem hier ist es 1. Bei dem hier ist es 2. Das heißt also hier, die Anzahl der Einsen ist hier 0. Hier ist 1, hier ist 1, hier ist 2, hier ist 1, hier ist 2. Und jetzt wird übertragen, als Paritätsbit wird übertragen 0, 0, 0. Hier 1, 0, 0. Hier 1, 0, 0, 1, 0. Hier 0, 0, 0, 1, 0. Hier 1, 0, 1, 0, 0. Was ich jetzt machen kann, dass beispielsweise, wenn hier das hier übertragen wird, das will ich übertragen. Also hier dieses 0, 0, 1, 0, 1 und auf der anderen Seite kommt jetzt an 1, 0, 1, 0. Dann kann ich natürlich sofort sagen, hoppla, das ist der Teil in den Daten, da habe ich eine gerade Anzahl von Einsen. Hier kommt aber eine 1 als Paritätsbit, also stimmt das nicht. Also habe ich einen Fehler. Das heißt, den Fehler, den korrigiere ich nicht, den kann ich nicht korrigieren. Ich weiß jetzt nicht, ist es so, dass das hier falsch ist? Ist es so, dass der eigentlich 0100 übertragen wollte? Sondern ich weiß nur, es ist ein Fehler aufgetreten. Und Das ist so der Grund, dass ich den Fehler also erkennen kann und dann dementsprechend kann ich an den Empfänger schicken, fehlerhafte Übertragung, übertragte Daten nochmal. Und da gibt es natürlich so andere Sachen, was typischerweise verwendet wird, ist dieser CRC-Check. Und der also sehr viel komplizierter ist. Den habe ich aber jetzt hier weggelassen, weil da ist es so, mit dem Cyclic-Redundancy-Check, da wird so ein Polynom abgebildet auf Einsen und Nullen. Also hier, wenn man also sagt, das ist nicht prüfungsrelevant, sondern wenn Sie jetzt sowas haben, x5 plus x3 plus x2 plus x0, dann kann ich das abbilden auf eine 1, dann x1 ist eine 0, x2 ist eine 1, x3 ist eine 1, x4 ist eine 0 und x5 ist eine 1. Und jetzt kann ich damit rechnen wie bei einem Polynom, kann das dividieren und kann damit rausfinden, ob ein Fehler aufgetreten ist. Aber das nur an der Seite ist nicht, müssen Sie nicht irgendwie lernen für die Klausur oder sowas. Okay, damit würde ich an der Stelle das Ganze